HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Geld macht mich geil. Geld macht mich geil.
Wir brauchen in Deutschland eine Vermögenssteuer, um wichtige Aufgaben wie Bildung und Klimaschutz besser finanzieren zu können. Und es ist gerecht, wenn diejenigen, die das meiste Vermögen in Deutschland haben, ihren Beitrag leisten.
Ich hab Style und das Geld.
Es geht nicht darum, dass wir Steuern erhöhen, geht nicht darum, dass wir Vermögenssteuer einführen. Es geht darum, wo wir entlasten können, wo wir anreizen können.
Dieses Land braucht eine wirkliche Millionärssteuer und nicht nur eine Vorwahlankündigungssteuer der SPD.
Die Mittelschicht hat ja nichts davon, wenn jetzt 10 Milliarden eingesammelt werden durch die Vermögenssteuer, es dafür aber weniger Arbeitsplätze gibt.
Also egal, wie man jetzt die Vermögenssteuer noch mal dreht und wendet, sie ist das falsche Instrument zur falschen Zeit.
Es ist ohne Frage richtig, dass höhere Vermögen einen größeren Beitrag zum Steueraufkommen leisten müssen.
Das Einzige, was mich interessiert, ist, wie werde ich Multimillionär?
Und der interessiert dann auch die Finanzämter besonders. Denn kommt die Vermögenssteuer, wäre der Multimillionär ganz vorne dran. Kurz vor den Landtagswahlen im Osten Deutschlands schallt der SPD-Ruf durchs Land, eine Vermögenssteuer muss her. Klingt nach einem leicht verzweifelten Versuch, ein Wahldebakel für die SPD noch abzuwenden, verheißt Gerechtigkeit und eine einfache Lösung für die dramatische Schieflage in Deutschland. In keinem anderen Land der Eurozone ist Reichtum so ungleich verteilt wie in der Bundesrepublik. Aber ist eine Vermögenssteuer wirklich das geeignete Mittel dagegen? Schon schallen die Gegenstimmen durch das Land, dass die Reichen so ins Ausland fliehen werden, kleine Immobilienbesitzer über die Maßen belastet würden und erst recht die Familienunternehmen. Wäre ein höherer Spitzensteuersatz oder eine andere Erbschaftssteuer also sinnvoller? Alte Debatten. Warum wurden sie bis heute nie zu Ende geführt, während die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander geht? Diese Fragen stellen wir unter dem Titel Reiches Deutschland. Brauchen wir eine Vermögenssteuer? Noch ist nicht so richtig viel bekannt darüber, wie sich die SPD eine Vermögenssteuer vorstellt. Die Vermögenssteuer ist definiert als Abgabe auf alles Hab und Gut, Wertgegenstände, Kunst, Immobilien, Barvermögen und Betriebsvermögen, erstmal theoretisch. Besonders für die Reichen und Superreichen wird sie angestrebt. Genaue Freibeträge oder Steuersätze stehen allerdings noch nicht in dem Entwurf der SPD. Mit bis zu 10 Milliarden Euro Einnahmen pro Jahr wird gerechnet. Dabei sollen Firmen nicht überlastet und Arbeitsplätze nicht gefährdet werden. Wie dafür genau gesorgt werden soll, auch das steht noch nicht fest. Trotzdem ist die Idee im politischen Raum und erinnert meinen Kollegen Georg Schwarte an frühere Zeiten.
Die Vermögensteuer, ein Lieblingswort der Sozis seit nunmehr 22 Jahren. Deshalb zu Anfang ein paar Wahrheiten von einem, der auch mal zum Vermögen der SPD gehörte.
Die Vermögensteuer ist keine Erfindung von Karl Marx oder Rosa Luxemburg, sondern die steht in der Verfassung und ist zum ersten Mal eingeführt worden, unter anderem von Menschen wie Ludwig Erhard.
Sagt Sigmar Gabriel. Das ist der Mann, der 2014 die Vermögensteuer für tot erklärte. Jetzt sagt Gabriel dazu eher weniger. Die Zeiten haben sich geändert. Das Vermögen in Deutschland wuchs so sehr, wie das Unvermögen der SPD, Wahlen zu gewinnen. Dabei sollte die Vermögensteuer eigentlich ja niemals ein Mittel sein, um Wahlen zu gewinnen, sagte einer, der dann auch keine Wahlen gewann.
Wir führen keinen Wahlkampf über die Vermögensteuer. Kein Sozialdemokrat, nicht mal ich, bin so blöd, dass er glaubt, mit der Vermögenssteuer eine Wahl gewinnen zu können.
Das war 2013. Jetzt ist der Mann Bundespräsident, guckt sich die Vermögenssteuerdiskussion im Fernsehen an. Und während damals laut Steinmeier niemand so blöde war, mit der Vermögenssteuer eine Wahl gewinnen zu wollen, hat sich das offenbar, wie das Vermögen im Land auch, irgendwie geändert.
Und deswegen sortieren wir jetzt und beschließen jetzt unsere Linie für ein Bundestagswahlprogramm für die nächste Bundestagswahl.
Inklusive Vermögensteuer, sagt Thorsten Schäfer-Gümbel. Der ist dann zur Wahl 2021 zwar auch schon weg, aber jetzt hat er offenbar gefunden, wonach die SPD seit 20 Jahren suchte. Eine verfassungsfeste Vermögensteuerformel. Die hatten sie damals einem gewissen Kanzlerkandidaten Steinbrück auch schon mal andienen wollen, aber der war nur bereit, einen Spitzensteuersatz von 49% abzusegnen oder abzusägen, wie man es so nimmt bei der SPD.
Ich habe die darin enthaltenen vom Parteivorstand auch abgesegneten. Das ist ja fast dasselbe. Vorschläge geteilt.
Aber eben nicht die Vermögensteuer. Die Liebe der SPD zur Vermögensteuer. Sie steht schon im Grundsatzprogramm, sogar in der deutschen Verfassung, Artikel 107. Aber noch jeder Sozialdemokrat seit Schröder kam damit nicht durch. Und Schröder übrigens, dem Genossen der Bosse, kam das damals ganz gelegen.
Sie ist abgeschafft worden mit guten Gründen, weil sie eine Substanzsteuer ist und weil sie sehr aufwendig zu erheben ist. Dabei sollte es nach meiner Auffassung bleiben.
Nach Schröder kam dann Steinmeier.
Kein Sozialdemokrat, nicht mal ich, bin so blöd, dass er glaubt, mit der Vermögensteuer eine Wahl gewinnen zu können.
Nach Steinmeier kam Steinbrück. Vermögensteuer, die präge, sagte er einst, das Image.
Dass die Sozis nichts anderes beabsichtigen, als die kalte, haarige Hand des Sozialismus in Deutschland wieder einzuführen.
Die kalte, haarige Hand aber hat jetzt 5 Seiten Eckpunkte zusammengeschrieben. Eine verfassungskonforme Vermögensteuerformel sei das alles. Sagen Sie, die Superreichen träfe es, Details demnächst, irgendwann. Es schärfe zudem das Profil der SPD als linke Volkspartei, sagt Schäfer-Gümbel. Müntefering hatte damals dazu nur gesagt, Vermögensteuer gibt's nicht. Basta.
Sprüche von Leuten, die an das Wünschbare denken, aber die das Machbare aus den Augen verlieren. Ich stehe hier für das Machbare.
Das Wünschbare aber ist jetzt offenbar das Machbare. Her mit der Vermögensteuer, sagen sie. Gabriel, der damals mehr Selbstbewusstsein als Vermögen besaß, hatte zu den steten Forderungen von ganz links nach der Vermögensteuer einst diese Antwort.
Hinterher muss man irgendwie zum Verfassungsgericht und dann, wie es Leben so ist, vor Gericht kriegst du nie Recht, sondern immer nur ein Urteil und mit dem musst du leben.
Aber da es bei der SPD gerade ums Leben geht, ums Überleben nämlich, können sie damit vermutlich leben. Bis zur Bundestagswahl 2021.
Mit der Vermögensteuer kann man keine Wahlen gewinnen. Das haben prominente Sozialdemokraten jedenfalls früher gesagt. Heute erhofft man sich sehr wohl zumindest einen Stimmengewinn bei der Bundestagswahl 2021, aber auch ja vielleicht schon bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg, jetzt am Sonntag und Ende Oktober in Thüringen. Michael Lühmann ist wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Göttinger Institut für Demokratieforschung und dort unter anderem mit den Ländern Ostdeutschlands beschäftigt. Guten Tag, Herr Lühmann.
Guten Tag.
Ist das denn realistisch? Begeistert dieses Thema die Wähler im Osten?
Ja, ob es begeistert, das kann man ganz schwer sagen. Aber es gibt zumindest so erste Umfragen. Die Welt hat eine gemacht. Da hat man gesehen, dass im Osten zumindest die Begeisterung oder die Zustimmung zumindest deutlich höher war als im Westen. Die lag so ungefähr bei 2/3, dass man so eine Steuer einführen könnte und sollte. Und die Linke ist ja auch immer lange mit diesem Thema unterwegs gewesen, hat im Osten ja nur selten genug Macht und im Bund sowieso nicht, um das durchzusetzen. Also insofern kann man mal davon ausgehen, dass da durchaus ein Resonanzboden ist, auf den das fallen könnte.
Wie sieht denn dieser Resonanzboden genau aus? Also auf welche Vermögenssituation im Osten trifft dieser Vorschlag?
Ja, das wäre ja dann das Verrückte. Also im Osten ist das Vermögen ja gar nicht so groß. Und das ist ja eigentlich das größte Dilemma im Zuge der deutschen Einheit gewesen. Es waren nie die Löhne oder die Renten. Die sind zwar niedriger, aber die Lebenshaltungskosten auch. Entschuldigung, das Schlimmste war, was Kohl durchgesetzt hat, war Rückgabe vor Entschädigung. Also dass man die Immobilien enteignet hat und dass die Ostdeutschen im Prinzip nie Vermögen aufbauen konnten und nichts vererben können. Und deswegen auf Generationen quasi hinter dem Westen hinterherhinken. Das heißt also, eine Vermögenssteuer wäre im Prinzip eine Steuer, die vor allen Dingen im Westen gezahlt werden müsste. Und das ist etwas, was vermutlich auch durchaus das gefühlte Gerechtigkeitsdefizit, was dort im Zuge von unterschiedlichen Vermögensverteilungen entstanden ist im Osten, dass das ein bisschen ausgleichen könnte.
Also besteht da so ein Gefühl, der Westen hat sich an der Einheit bereichert. Andererseits gab es ja durchaus auch viele Ostdeutsche, die von den westdeutschen Sozialkassen profitiert haben oder dann gesamtdeutschen Sozialkassen, ohne vorher eingezahlt zu haben. Ist das auch in den Köpfen?
Ja, dass man im Prinzip kollektiv in die westdeutschen Sozialsysteme eingewandert ist, das hat man so ein bisschen verdrängt in Ostdeutschland. Das ist ein bisschen schade, aber inzwischen zahlt man ja auch seit 30 Jahren ein, von daher glaube ich, da keine Schuld mehr zu begleichen. Aber bei dem Vermögen ist es eben tatsächlich ein Problem, weil eben vieles, was legitim als Eigentum betrachtet wurde und erhalten wurde zu DDR-Zeiten, dann an die Alteigentümer zurückgegeben wurde. Sicher waren die Entschädigungen auch nicht korrekt, die Enteignung zu DDR-Zeiten auch nicht immer korrekt gelaufen, aber das ist eben etwas, was als Gerechtigkeitsdefizit übrig bleibt, weil im Osten eben nicht die Vermögen dafür da sind, um sich etwa in Mecklenburg-Vorpommern an den schön gemachten Stränden selbst was zu kaufen. Das gehört dann Westdeutschen. Die Häuser und die schön gemachten Wohnanlagen gehören auch Westdeutschen. Das ist ein Gefühl, das hängt nach und von daher gibt es da durchaus etwas an auszugleichen. Und das andere ist, wenn es denn Geld gäbe aus der Vermögenssteuer, dann wäre ja durchaus auch Geld dafür andere Notwendigkeiten, etwa eine Grundrente, die in Ostdeutschland, wo so viele gebrochene Erwerbsbiografien vorhanden sind, wo so viele Rentenjahre nicht anerkannt wurden, die Berufstätigkeit der Frau kaum Niederschlag findet in der Rente, dass das ausgeglichen werden könnte. Und dafür wäre die Vermögenssteuer mit Sicherheit ein gutes Batzen Geld, was man da reinspielen könnte, um dann eben eine Grundrente zu finanzieren.
Sie sind ja selbst, Herr Lühmann, in Leipzig aufgewachsen, haben dort auch studiert, haben eben auch gerade so die Stimmung beschrieben, dass man doch ein bisschen dann sich auch freuen würde im Osten, dass diese Steuer vorwiegend im Westen greifen würde. Das klingt aber auch, dass da so, als wäre da eine gewisse Gefahr drin. Also es nicht unbedingt zu einer Befriedung führt, sondern auch zu einer Verstärkung der Spaltung oder vielleicht sogar ein Zündstoff sein kann für die Neiddebatte Ost-West?
Ja, so eine Neiddebatte, das ist immer so eine Gefahr, aber ich sehe in der Vermögenssteuer ganz grundsätzlich immer eine Gerechtigkeitsmöglichkeit oder eine Möglichkeit, Gerechtigkeit herzustellen. Also das fände ich auch unabhängig von Ost-West-Befindlichkeiten vollkommen korrekt, dass diese Spaltung, die wir in Deutschland haben, in den Vermögen und in den Besitzständen, dass man die aufhebt. Von daher halte ich das für vollkommen ungefährlich, daraus eine Neiddebatte zu machen. Ich glaube, das ist eher die ideologische Debatte, die die Gegner führen und das als Neiddebatte einführen, aber so ganz einfach. Warum in einem reichen Land wie Deutschland Vermögensumverteilung so ein Tabuthema ist, das hat man nie verstanden. Und im Osten, wenn man das noch so ein bisschen mitbedenken will, das war ein Staat, der hochproblematisch war und der Sozialismus, der in der DDR herrschte, der war mit Sicherheit brutal. Aber man hatte zumindest sowas wie so eine grundsoziale Ausgeglichenheit. Es gab auch Unterschiede in der DDR, keine Frage, aber das Mittel, das war wesentlich näher aneinander. Es gab diese extremen Diskrepanzen nicht. Und das ist etwas, was quasi als Gerechtigkeitsvehikel über die Jahre und Jahrzehnte sich mit Sicherheit in einigen Milieus gehalten hat. Und da eine Antwort drauf zu finden, das wäre, glaube ich, ganz kluge Ostpolitik, die man machen könnte.
Auch als Ausgleich unter den Generationen?
Das sowieso ganz unbedingt. Also wenn man bedenkt, die klassische westdeutsche Generation, Folgegeneration, die erbt heute zu großen Teilen. Das ist im Ostdeutschland eben nicht der Fall. Die erben nicht. Die haben selber Eltern, die möglicherweise gebrochene Erwerbsbiografien haben. Da fehlt eine ganze Menge. Und im Prinzip ist ja das große Vermögen, das auch der Westen hat, nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden. 50er, 60er Jahre Wiederaufbau. Dort ist das ganze Geld verdient worden. Und dann noch ein bisschen im Aufbau Ost, dann aber auch wiederum vielfach von Westdeutschen, aber auch von Ostdeutschen. Das muss man fairerweise sagen. Aber diese Chancen haben die jungen Generationen gar nicht mehr. Die können nicht bei einer Stunde Null anfangen, weil die großen Fälle, was große Handelskonzerne und vieles mehr sind, angeht, die sind ja alle verteilt. Insofern ist natürlich eine Vermögenssteuer auch immer genauso wie eine Erbschaftssteuer, eine generationengerechte Steuer, die eben dann ermöglicht, dass auch die anderen Generationen am Reichtum der einen beglückten Generation, der historisch beglückten Generation, dann eben partizipieren kann. Insofern ist auch das ein Ausgleich und eben nichts mit Neid, sondern es ist ganz normal ein gesellschaftlicher Ausgleich auch zwischen den Generationen und zwischen den Ost-West und zwischen Arm und Reich. Das würde Deutschland gut tun.
Also, dass auch die Jungen sich was aufbauen können. Vermögensteuer ist also eine gute Idee aus der Sicht von Michael Lühmann für Gerechtigkeit auch zwischen Ost und West und Jung und Alt. Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Göttinger Institut für Demokratieforschung. Dankeschön. Mit der Vermögensteuer kommt die Gerechtigkeit, so soll es zumindest auch klingen bei der SPD. Ohne Vermögensteuer macht das Robin Hood, der den Reichen nimmt und den Armen gibt. Zuerst schart er seine Mitkämpfer um sich.
Robin hatte die Hände um seine Knie geschlungen und blickte die Männer seiner kleinen Schar einen nach dem anderen freundlich an. »Nun, meine Freunde, Dicken, Barnaby, Girth, Watkin«, sagte er schließlich, »ich danke euch, dass ihr Godathorn für mich verteidigen wolltet.« Er erhob sich und blickte auf die fünf vom Feuer erhellten Gesichter nieder. »Nun gibt es für uns nur noch den Greenwood. In der Welt der Menschen ist unseres Bleibens nicht länger, und von morgen ab seid auch ihr Geächtete wie ich.« Zornig murmelten die Männer am Feuer Verwünschungen vor sich hin, bis Watkins, der Älteste von ihnen, sich zum Sprecher für sie alle aufmachte. »Wenn ihr uns anführen wollt, Master Robin, dann kümmert uns das alles nicht.« »Euch anführen«, rief Robin. »Dann hört mir gut zu. Wenn ich euch anführen soll, will ich es nicht dulden, dass ihr zu gemeinen Räubern werdet, zum Schrecken für alle braven Menschen. Erstens dürft ihr nie einer Frau ein Leid antun, auch keinem Mann in Gesellschaft einer Frau, und das um der Jungfrau Maria willen, der Mutter unseres Herrn. Zweitens dürft ihr die Armen nicht berauben oder peinigen, auch keinen braven Bauern, der für sein tägliches Brot so arbeitet, wie ihr oder ich es getan haben. Auch keinen armen fahrenden Ritter oder gar ein Kind. Aber den reichen Kaufleuten, den Baronen und dickwanstigen Kirchenherren, die die Schwachen grausam unterdrücken und den Armen in ihrer Habgier noch ihre letzten Habseligkeiten wegnehmen, denen könnt ihr antun, was ihr wollt. Ihr Männer des Greenwood, wollt ihr meine Bedingungen annehmen? Freudig stimmten sie ihm zu, aber auch Zorn schwang mit, als sie gelobten: Wir nehmen eure Bedingungen an und wir wollen euch zum Anführer, Robin von Barnsdale. Einer nach dem anderen traten sie vor ihn hin, legten ein jeder seine Hände in die Robins und schworen ihm und einander die Treue bis zum Tode.
Robin Hood im Kampf gegen die Ungerechtigkeit. Wir verfolgen seinen Kampf später weiter. Reiches Deutschland, brauchen wir eine Vermögenssteuer? HR2 der Tag. Es gibt sie noch, die Vermögenssteuer. Sie war nie weg. Sie wurde nur nie vom Bundestag abgeschafft. Sie wird nur seit 1997 nicht mehr erhoben, weil das Bundesverfassungsgericht 1995 die Art, wie sie erhoben wurde, als verfassungswidrig eingestuft hat. Davor hat es sie mehr als 70 Jahre lang gegeben. Seit gut 20 Jahren jetzt gibt es sie nicht mehr. Als Idee, um eine gerechtere Gesellschaft zu schaffen, blieb sie lebendig bis heute. Aber wie ungleich ist denn das Vermögen, der Reichtum in Deutschland wirklich verteilt? Ursula Mayer mit den Zahlen.
9.500 Milliarden Euro. So viel besitzen alle Privatleute in Deutschland zusammen. Aber dieses Vermögen ist bundesweit längst nicht gleichmäßig verteilt, betont Stefan Bach, Steuerexperte beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin.
Die reichsten 10% der Haushalte, also die 4 Millionen Haushalte mit den höchsten Vermögen, die haben alleine fast 2/3 von dem ganzen Vermögen. Das ist also ziemlich stark konzentriert. Und die Konzentration, die hat auch zugenommen in den letzten Jahren.
Ab wann aber ist jemand vermögend? Wo fängt Reichtum in Deutschland an? Rein statistisch gesehen lässt sich sagen, wer zu den reichsten 10% in Deutschland gehören will, fällt in diese Kategorie erst mit einem Vermögen von 470.000 Euro, abzüglich aller Schulden, erklärt Verteilungsexperte Stefan Bach.
Das ist ja gar nicht so viel, ne? Das ist ein schuldenfreies Eigenheim im Ballungsraum. Aber wenn man so viel Geld hat oder so viel Vermögen hat, dann gehört man schon zu den 10% Reichsten. Wobei natürlich richtiger Reichtum, der fängt sicherlich erst so ab 1 bis 2 Millionen an.
Und wer mehr als 12 Millionen Euro besitzt, den zählt Stefan Bach zu den Superreichen. Sie machen 0,1% der Bevölkerung aus. Gerade ihr extremer Reichtum wird gerne einmal unterschätzt. Denn es gibt zwar immer wieder Erhebungen, etwa vom Statistischen Bundesamt oder von der Bundesbank, aber weil die Superreichen so wenige sind, werden sie bei den Stichproben oft nicht ausreichend erfasst. Außerdem basieren die Statistiken auf freiwilligen Umfragen und wer redet schon gerne über sein Vermögen? Um dieses Vermögen zu besteuern, müsste man es vorher genau ermitteln. Und da stehen die Finanzbehörden noch vor einem ganz anderen Problem. Dazu der Frankfurter Finanzwissenschaftler Alfons Weichenrieder.
Was zum Vermögen gezählt wird, ist das Geldvermögen, die Bankanlagen, Aktien, Unternehmensbeteiligungen und Immobilien.
Doch wie viel sind Immobilien oder auch Unternehmen wert? Um das Jahr für Jahr genau auszurechnen, muss der Staat selbst viel Geld ausgeben, meint der Frankfurter Ökonom Weichenrieder.
Schwierig sind insbesondere die Immobilienvermögen, Immobiliengutachten. Zur Wertfeststellung kostet also 1.000 Euro, so die Größenordnung.
Trotz allem hat es sie in Deutschland in der Vergangenheit bereits viele Jahre lang gegeben, eine solche Vermögensteuer. Trotz des enormen Aufwands spülte sie jedes Jahr mehrere Milliarden deutsche Mark in die Staatskasse, bis sie das Bundesverfassungsgericht 1995 einkassiert hat. Die Richter argumentierten damals, dass eine Vermögensteuer zwar schon mit dem Grundgesetz vereinbar sei, aber eben nicht in der damals vorliegenden Form. Denn gerade Immobilienvermögen wurden dabei viel niedriger belastet als andere Vermögensformen. Noch einmal Steuerexperte Stefan Bach.
Das Problem bei der alten Vermögensteuer war, dass die Bemessungsgrundlage stark veraltet war. Das waren diese alten Einheitswerte. Und da hat das Verfassungsgericht gesagt, die müssen regelmäßig aktualisiert werden.
Da will die SPD nach eigenen Angaben nachsteuern. Deshalb soll ihr Steuerkonzept den Gerichten standhalten.
Ursula Mayer über den Reichtum der Deutschen. Die reichsten 10% der Haushalte besitzen 2/3 des Gesamtvermögens. Die Reichen und Superreichen der Republik sollen mehr an der Finanzierung des Gemeinwohls beteiligt werden. So jetzt also die Idee, und dabei soll eine Vermögensteuer helfen. Dr. Per Robin Paulus vom Verband der Familienunternehmer, der sich sofort kritisch zu diesem Vorschlag geäußert hat, dieser Verband. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Finden Sie das nicht gerecht, darüber nachzudenken, daran was zu ändern?
Ja, wir sollten natürlich immer darüber nachdenken, wie die Vermögen und auch die Einkommen im Land verteilt sind und auch immer wieder neu die Gerechtigkeitsfrage aufwerfen. Allerdings müssen wir zunächst schauen, warum die Vermögen in Deutschland ungleicher verteilt sind als in vielen anderen OECD-Ländern. Und da haben wir zum einen natürlich die Besonderheit der Altersvorsorge in Deutschland, die teilweise nicht mit berücksichtigt wird in den Vergleichszahlen. Wir haben das wirklich schwache Immobilienvermögen deutscher Haushalte. 50% der Deutschen wohnen nicht in Eigentum, anders als in den meisten anderen EU-Ländern. Wir haben also eine ganze Reihe von Ursachen, aber wir haben auch, und das ist unstreitig, und das ist was Besonderes in Deutschland, wir haben besonders viel privates Vermögen als Betriebsvermögen, in Betriebsvermögen gebunden. Das heißt, das ist in den Betrieben. Und dort ist es produktiv, ist es dem Konsum der Unternehmer weitgehend entzogen. Dazu kann ich gerne etwas erläutern. Mhm. Und das ist nun eine Besonderheit. Wir haben einen betrieblich vermögenden deutschen Mittelstand. Wir haben große, wohlhabende, mit viel Eigenkapital ausgestattete große mittelständische Unternehmen. Und die haben fast alle anderen Länder so nicht.
Mhm. Jetzt haben Sie eben eine Reihe von Faktoren genannt für die Ungleichheit, die wir haben in Deutschland. Aber diese Faktoren betreffen ja die Reichen genauso. Und die haben es trotzdem geschafft, in den letzten Jahren noch reicher zu werden, also mehr profitiert von allem, was an Aufschwung da war. Das ist ja keine richtige Erklärung, deswegen jetzt dann zu sagen, da brauchen wir keine Vermögenssteuer, weil das uns Familienunternehmen schadet.
Nein, 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 das sage ich aber auch nicht, Frau Fuhrmann, sondern ich sage, wir haben eine schlechte Entwicklung infolge von staatlich schlecht regulierten Kapitalmärkten. Infolge der Niedrigzinspolitik haben wir verschiedene Assetblasen. Die eine Assetblase sind die Immobilien. Davon profitiert nur ein Teil der Bevölkerung, keineswegs nur die Unternehmer, sondern auch viele andere, die Immobilien haben. Das heißt vor allem die älteren Leute. Die Neustarter hängen draußen und die Mieter hängen draußen. Eine weitere Assetblase ist natürlich das Betriebsvermögen. Wenn die Zinsen runtergehen, steigt der Unternehmenswert, weil das Kapital ja irgendwo hingehen muss. Wir haben also mehrere unnatürliche Entwicklungen. Jetzt könnte man natürlich eine Vermögenssteuer drüber legen. Das hat aber erhebliche Kollateralschäden.
Welche denn? Erzählen Sie das mal genau. Was passiert denn bei den Unternehmen oder bei den Familienunternehmen, wenn eine Vermögenssteuer kommt?
Ja, wir müssen sehen, dass wir die Vermögenssteuer entweder aus dem Eigenkapital bezahlen müssten in den Unternehmen. Das würde bedeuten, dass das Eigenkapital bei einem Vermögenssteuersatz von 1 bis 1,5% vielleicht nach 30, spätestens 35 Jahren abschmelzen würde. Oder was naheliegender ist, ist, dass man die Vermögenssteuer auch versuchen würde, aus den Erträgen zu bezahlen. Das heißt, man hat eine Steuer auf den Vermögenswert. Der Vermögenswert bei Unternehmen ist der Ertragswert. Und die Erträge werden aber bereits über die Ertragssteuer besteuert. Und da haben wir dann eine Situation, dass wir bei einer steuerlichen, ertragssteuerlichen Belastung von derzeit 30% bei Volltesorierung, hätten wir durch die Vermögenssteuer, wenn wir die aus den Erträgen bezahlen würden, eine Mehrbelastung von weiteren 15 bis 20%.
Aber das genau will ja die SPD nicht. Sie sagt ja, es soll eine Verschonungsregel geben. Damit soll dafür gesorgt werden, dass zum Beispiel auch Unternehmen in Schieflage nicht zahlen müssen, um eben zu verhindern, dass Substanz abgeschmolzen werden muss, um zu verhindern, dass Arbeitsplätze gefährdet sind. Sind solche Regelungen denn nicht ausreichend, wenn man doch im Blick hat, dass man das abfängt, wenn es eben zu belastend wird?
Sehen Sie, Frau Fuhrmann, das ist erstmal natürlich das Ziel, dass man Verschonungsregeln macht. Bisher, und das ist das Problem, hat die SPD ja noch gar nicht erklärt, wie sie diesen entscheidenden, diesen Kasus Knaxus, diesen entscheidenden Punkt lösen will. Das ist nämlich nicht ganz einfach. Sie hat gesagt, wir wollen Verschonungsregeln im Krisenfall. Na, im Krisenfall ist es eigentlich zu spät. Wir brauchen Verschonungsregeln von Anfang an, damit es nicht zum Krisenfall kommt. Aber es ist noch nicht konkretisiert worden. Ich meine, die Schäfer-Gümbel-Kommission hat seit 2017 getagt. Und jetzt wollen Sie an die Öffentlichkeit gehen, aber diesen entscheidenden Punkt, wie schaffen wir eine Vermögenssteuer, ohne das Betriebsvermögen auszuhöhlen oder die Betriebe zu gefährden, Diese entscheidende Antwort ist noch nicht bekannt gegeben.
Ja, und Ihre entscheidende Sorge würde ich gerne noch etwas präziser haben. Sie sagen, es droht einfach eine überproportionale Steuerlast. Das habe ich eben rausgehört. Aber was folgt für Sie noch? Wann sind Arbeitsplätze in Gefahr? Wann sagen Unternehmen, wir gehen mit unserem Unternehmen oder mit unserem Kapital raus aus Deutschland? Und wenn ja, wohin?
Na, wohin? Das ist natürlich so, Deutschland hat mehr Standortfaktoren als nur die Steuerlast. Auch die plumpe Drohung, dann gehen wir eben, die würde ich jetzt gar nicht formulieren wollen, sondern wenn die Unternehmen, die ja jetzt schon in einem Höchststeuerland agieren, nicht, wir haben jetzt 30-35% Steuerlast, die anderen haben 25%, weil die alle runtergegangen sind. Und wenn wir da jetzt noch ein Packen drauf tun von 10-15%, dann geht das auf die Wettbewerbsfähigkeit. Das hat auch natürlich Wirkung für die Arbeitnehmer, denn irgendwo muss dann ja die Produktivität hergestellt werden.
Aber wieso 10-15%?
Es hat erstmal Auswirkungen auf die Investitionsfähigkeit. Ich glaube, das ist konsensfähig.
Wenn Sie sagen 10-15%, das ist ja die Rede von 1-1,5%.
Ja, aber sehen Sie, das ist gut, dass Sie nachfragen. Das ist die Frage der Berechnung. Die 1% gehen ja nicht auf den Gewinn, sondern auf das Betriebsvermögen, also auf den Vermögenswert, der im Betrieb gebunden ist. Das heißt, wir haben ja nicht einfach, sagen wir mal, 30% Gewinnsteuer plus 1% Vermögensteuer, sondern der 1% bezieht sich ja nicht auf den Gewinn, sondern auf das Vermögen. Und das Vermögen ist höher als der Gewinn. Mhm. Wenn ich nur 1% drauflegen würde, darüber würden wir, traurig sein, aber es wäre nicht so verheerend.
Aber es potenziert sich.
Es potenziert sich.
Vielen Dank, Per Robin Paulus. Eine übermäßige steuerliche Belastung fürchtet der Verband der Familienunternehmer, falls eine Vermögenssteuer kommt. Das Gespräch mit Per Robin Paulus haben wir vor der Sendung aufgezeichnet und direkt danach habe ich mit Marcel Fratscher gesprochen, dem Präsidenten des Deutschen Institutes für Wirtschaftsforschung, DIW, in Berlin. Herr Fratscher, die Befürchtungen der Gegner einer Vermögenssteuer sind bekannt. Wir haben sie auch eben wieder gehört. Eine übermäßige steuerliche Belastung würde befürchtet, Arbeitsplätze seien gefährdet. Und sie führe zu weniger Investitionen in Deutschland. Könnten das die Folgen sein von einer Vermögenssteuer?
Das könnte passieren, wenn man die Vermögenssteuer falsch macht. Denn erstmal gilt es festzuhalten, es gibt kaum ein Land, das Vermögen so gering besteuert wie Deutschland und Arbeitseinkommen so stark besteuert. Länder wie Großbritannien, wie Frankreich, wie die USA, aber auch viele andere nehmen zum Teil das Vierfache an vermögensbezogenen Steuern ein im Vergleich zu Deutschland. Und dort ist auch die Wirtschaft nicht zusammengebrochen oder die Arbeitslosigkeit jetzt nicht systematisch höher als in Deutschland. Also die Frage ist eine der Ausgestaltung. Wie macht man eine Vermögenssteuer, dass sie wirtschaftlich nicht schädlich ist? Und hier muss man differenzieren. Eine Steuer, die auf Grund und Boden, also auf passives Vermögen, passives Kapital ist, kann durchaus sinnvoll sein. Auch geht es um Steuergerechtigkeit, dass man also vor allem alle Menschen gleichstellt, Beispiel Erbschaftssteuer. Also es gibt genug Elemente einer Vermögenssteuer, die eben wirtschaftlich nicht schädlich wäre, sondern durchaus funktionieren könnte.
Jetzt haben Sie eben gesagt, in anderen Ländern gibt es das auch. Herr Paulus hat eben erwähnt, nur in 4 von 36 Ländern, die vergleichbar sind mit Deutschland, gibt es eine Vermögenssteuer. Wird dort anders besteuert?
Man muss sehr genau überlegen, was ist eine Vermögenssteuer. Und häufig wird eine Vermögenssteuer nur in Anführungszeichen mit einer Steuer von Finanzvermögen gleichgesetzt. Aber zu Vermögen gehören ja auch Erbschaften, zu Vermögen gehören auch Immobilien, zu Vermögen gehört auch Grund und Boden. Und es ist richtig, es haben nur 4 Länder unter den Industrieländern eine Steuer auf Finanzvermögen. Das ist in der Tat riskant, weil Finanzvermögen kann sich schnell verlagern, ins Ausland abwandern. Deshalb ist eine kluge Vermögenssteuer eine solche, die erstens Kapital besteuert, das passiv ist. Also nehmen Sie mal ein Grundstück in einer großen Stadt, das davon profitiert, dass die Bodenpreise steigen, dazu aber eigentlich nichts beiträgt. Dieses Grundstück nützt der Gesellschaft eigentlich nicht. Es profitiert sogar von der Gesellschaft, weil es an Wert gewinnt, ohne dass der Eigentümer dazu etwas tut. Und ein solches Vermögen zu besteuern, ist in doppelter Art und Weise sinnvoll. Zum einen, weil man damit andere Dinge entlasten kann, steuerlich entlasten kann, zum Beispiel Arbeitseinkommen. Zum Zweiten, eine Steuer, die auf dieses passive Vermögen angelegt wird, könnte dann auch die Eigentümer dazu bringen, etwas Sinnvolleres damit zu tun, also nicht aus spekulativen Gründen das Grundstück jetzt in der Stadt brach liegen zu lassen, sondern zu sagen, die Mietpreise steigen, wir wollen jetzt darauf was bauen, weil nur so können wir unsere Vermögenssteuer dann auch zahlen. Also es gibt Arten und Weisen, wie man eine Vermögenssteuer sinnvoll gestalten kann. Und letztlich muss die Frage sein, wie kann der Staat seine Aufgaben gerecht werden? Und hier gilt es abzuwägen. Wollen wir Vermögen stärker besteuern und Arbeit etwas entlasten? Aus einer wirtschaftlichen Perspektive ist das in der Tat eine sinnvolle Antwort.
Ja, das klingt so, als wäre das eine sinnvolle Antwort, wie Sie das beschreiben, Herr Fratscher. Aber würde das denn eben diese befürchteten Risiken auch wirklich minimieren? Also in einer Studie des IFO-Instituts werden ja diese Bedenken der Unternehmer bestätigt. Dort wird eben gesagt, es kommt weniger Wachstum durch die Vermögenssteuer, weniger Arbeitsplätze und am Ende eben auch zu weniger, insgesamt weniger Steueraufkommen. Wenn sie eben anders gestaltet wäre, so wie Sie es gerade beschrieben haben, würde es dann diese Risiken nicht geben?
Die Risiken werden minimiert. Also eine Steuer ist immer, wenn Sie eine Steuer erhöhen oder erheben, dann hat sie natürlich erst einmal direkt gesehen, für die diese Steuer zahlen müssen, negative Konsequenzen. Das ist ja ganz logisch. Aber im Umkehrschluss kann das ja nicht heißen, dass wir die Steuern abschaffen. Denn der Staat muss ja Aufgaben erfüllen. Er muss eine Infrastruktur bauen, Straßen, Brücken bauen. Er muss Sicherheit gewährleisten. Er muss ein gutes Gesetz oder gute Rahmenbedingungen gewährleisten. All das kostet Geld. Und für die Unternehmer oder die jetzt darüber klagen, über Vermögenssteuern oder auch über Unternehmenssteuern, denen muss man sagen, ihr profitiert davon, dass der Staat euch diese Dinge gibt. Also eine hervorragende Straßeninfrastruktur, Sicherheit, tolles Bildungssystem, wovon ihr euch die Leute rekrutieren könnt. Und hier muss man abwägen, also kurzum, eine vermögensbezogene Steuer, die dem Staat erlaubt, sinnvolle Dinge zu tun, ist absolut richtig und notwendig, zerstört keinen wirtschaftlichen Wert, sondern ist dringend eine dringende Voraussetzung dafür, dass eine Wirtschaft Wohlstand für die Menschen und letztlich auch Arbeitsplätze schaffen kann.
Es kommt also auf die Ausgestaltung an. Jetzt gibt es da ja noch nicht so viele Details im Moment. Es ist die Rede von ab 1 Million Vermögen oder 2 Millionen Euro Vermögen ist noch offen. Also der Freibetrag, ob es einen einheitlichen Steuersatz geben wird oder einen Stufentarif, auch das ist noch offen. Sind solche Details auch noch mal wichtig dafür, ob das ganze Vorhaben gelingen kann?
Letztlich ist es eine politische Debatte, die da im Augenblick geschieht. Und meine Sorge oder meine Kritik ist, dass es sehr schnell zu einer Neiddebatte wird. Dass es also um Gerechtigkeit geht, dass die Politik von oben nach unten umverteilen will. So ein bisschen das Klischee, die Bösen reichen. Aber darum sollte es nicht gehen. Für mich als Wirtschaftswissenschaftler sollte es vor allem auch um die Frage gehen, was ist denn sinnvoll an einer Vermögensteuer für Wirtschaft und Gesellschaft? Was hilft uns denn? Und hier muss man differenzieren. Ja, Topvermögen zu belasten ist sinnvoll. Wie gesagt, Deutschland tut das kaum. Vermögensbezogene Steuern sind in Deutschland sehr, sehr gering im internationalen Vergleich. Für mich ist es wirklich die Ausgestaltung. Sie wollen passives Vermögen stärker besteuern und vor allem Arbeit, also Menschen mit geringem Arbeitseinkommen entlasten, um damit mehr Anreize zu setzen, dass Leute arbeiten, dass sich Arbeit lohnt. Das ist wirklich wirtschaftlich sinnvoll für die gesamte Gesellschaft. Auch, ja, wenn es für den einzelnen Vermögenseigentümer jetzt im Einzelfall vielleicht zu einer Mehrbelastung führt.
Eine Vermögensteuer auf Finanzvermögen wird nichts gerechter machen. Klug gestaltet aber könnte eine gute Vermögensteuer auch ohne Nachteile für die Wirtschaft mehr Gerechtigkeit schaffen, sagt Professor Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Besten Dank. Reiches Deutschland, brauchen wir eine Vermögensteuer der Tag in H2 Kultur. Die Vermögensteuer in der Schweiz wird von der SPD im aktuellen Vorschlag angeführt. An ihr könne man sich orientieren. Interessant. Ausgerechnet die Schweiz erhebt seit jeher Steuern auf Vermögen aller Art, auf Kunstwerke, Autos, Immobilien und Unternehmensanteile. Dabei gilt die Schweiz ja nicht gerade als besonders reichen oder wirtschaftsfeindlich. Die Schweiz ist eines der wenigen Länder, die ganze Bandbreite an Vermögenswerten steuerlich belasten. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Dietrich Karl Meuer erzählt uns die ganze Schweizer Steuergeschichte.
Im Büro der liberalen Schweizer Denkfabrik Avenir Swiss in Zürich. Der Ökonom Marco Salvi zeigt auf ein Diagramm. Es veranschaulicht die Verteilung von Vermögenswerten und gezahlter Vermögenssteuer.
So, die Tabelle zeigt, dass die 10% vermögendsten Zürcher besitzen rund 70% aller Vermögen im Kanton und tragen zu 93% der Vermögenssteuer bei.
Seit dem 19. Jahrhundert wird in der Schweiz die Vermögenssteuer erhoben. Sie ist eine Art Ergänzungssteuer zur Einkommenssteuer, erklärt Marco Salvi.
Sie wird von den Kantonen erhoben, praktisch auf allen Vermögenswerten, also zum Beispiel auch Betriebe. Betriebskapital wird auch besteuert, Immobilien bis zu Luxusgütern.
Sie wird also auch fällig für Autos, Yachten, Kunstwerke und selbst für Pferde. Die Vermögenssteuer ist progressiv gestaltet, das heißt, sie fällt umso höher aus, je größer das Vermögen ist. Freigrenzen sorgen dafür, dass bei kleinen Vermögen keine Abgabe geleistet werden muss.
Nicht der Mittelstand, auch nicht der Durchschnittseigenheimbesitzer.
Insgesamt nahmen im Jahr 2016 die Kantone und Gemeinden über die Vermögenssteuer rund 7 Milliarden Franken ein. Das entspricht umgerechnet etwa 6,4 Milliarden Euro. Das macht nur etwas mehr als einen Zehntel der eingenommenen Einkommenssteuern aus. Daher schätzt Ökonom Marco Salvi die Bedeutung dieser Steuer als eher gering ein.
Für die Kantone ist das nicht unerheblich, aber im Vergleich zu anderen Einnahmen wie die Einkommensteuer oder auch die Mehrwertsteuer für den Bund ist sie natürlich wenig wichtig.
Wer sie zahlen muss, empfindet die Vermögenssteuer als ungerecht.
Weil die belastet Vermögenswerte, die schon besteuert wurden.
Ganz anders bewerten die Schweizer Jusos die Vermögenssteuer. Sie leiste einen wichtigen Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit, sagt etwa Juso-Chefin Tamara Funicello.
Wenn Leute, die viel verdienen, dann dies auch höher besteuern müssen, dann ist das ein Teil Gerechtigkeit, weil Steuern, die eingenommen werden, die können dann auch rückverteilt werden zu der Bevölkerung, die können dann in den öffentlichen Dienst investiert werden, in Bildung, in öffentlichen Verkehr und so weiter und so fort.
Doch gäbe es für Wohlhabende in der Schweiz zu viele Schlupflöcher und Ausweichmöglichkeiten. Tamara Funicello kritisiert die Höhe der Steuersätze bei der Besteuerung von Vermögen.
Wir finden die Vermögensteuer grundsätzlich gut, aber sie müsste einfach um einiges höher sein. Und vor allem, es gibt halt massive Unterschiede, je nach Kanton. Und das ist eine Schwierigkeit.
Tatsächlich kann man durch einen Umzug die Steuerlast drücken. Denn die Steuersätze sind in den verschiedenen Kantonen unterschiedlich hoch. Sie liegen zwischen 0,2 und 1%. Im letzten Jahr gab es in der italienischsprachigen Schweiz im Tessin eine Volksabstimmung zur Vermögenssteuer. Es ging nicht um eine Erhöhung, sondern um eine Senkung des Steuersatzes. Eine Abschaffung stand nicht zur Debatte. Das bestätigt, was Ökonom Marco Salvi sagt.
Sie ist gut akzeptiert, würde ich sagen, in der Schweiz, aber ihre Bedeutung ist relativ gering.
Wenn man nur auf die Vermögenssteuer der Schweiz schaut, ist das Bild leider nicht vollständig. Dietrich Karl Meurer über das Schweizer Steuersystem. Gleich werden wir auch für Deutschland über den Vermögenssteuertellerrand hinausblicken. Was braucht es daneben, um mehr Gerechtigkeit zu schaffen? Davor aber sorgt Robin Hood noch einmal für Gerechtigkeit an Vermögenssteuer, denkt er dabei nicht, eher an Enteignung.
Little John sprach den ersten der Mönche an. »Schämt euch, Herr Mönch, unseren Herren warten zu lassen.« Der Mönch zügelte sein Pferd und blickte ihn ärgerlich an. »Wer ist denn dein Herr, du großer Lümmel?« »Robin Hood, der Herr über diese Gegend.« »Robin Hood, so?« sagte der Mönch mit gehässigem Lachen. »Robin Strauchdieb, der übelste Räuber, den es je gab, und er wird bestimmt am Galgen enden.« Er gab seinem Pferd die Sporen und versuchte, die drei Geächteten niederzureiten. Im nächsten Augenblick schwirrte Matschs Bogensehne, und ein langer Pfeil fand seinen Weg in das Herz des Mönchs. Er schwankte ein wenig im Sattel, stürzte kopfüber auf die Straße und lag still. Der zweite der Mönche, verängstigt und verwirrt, konnte leicht gefangen genommen werden. »Fein«, sagte Little John, »das war saubere Arbeit. Jetzt auf zum Essen.« Robin begrüßte seinen unfreiwilligen Gast mit aller Höflichkeit. »Willkommen im Greenwood, Hochwürden. Es ist ein glückliches Geschick, das euch zu uns gesandt hat, denn ihr sollt uns die Messe lesen und unser Priester soll einen Feiertag haben.« Der Mönch war bleich vor Hass und Zorn, aber er wagte es nicht, ungehorsam zu sein und leierte die Gebete herunter, während die Geächteten andächtig um ihn herum knieten. Alsbald fragte Robin ihn, von welcher Abtei er käme. »Von der Abtei von St. Mary bei York, und ich bin der Kellermeister«, versetzte der Mönch zitternd vor Angst. Robin blickte ihn an, und in seinen Augen blitzte ein Schalk. »Wenn die Jungfrau Maria eure Schutzheilige ist«, sagte er ehrerbietig, »sie hat mir nämlich eine gewisse Summe Geldes, die sie mir schuldet, nicht geschickt. Das Geld ist heute fällig. Wenn ihr es bei euch habt, so übergebt es mir.« Diese Worte versetzten den alten Kellermeister in die größte Furcht. »Von einer solchen Bürgschaft ist mir nichts bekannt«, verwahrte er sich mit schriller Stimme. »Ich bin ein armer Mann und habe nur 20 Schilling in meiner Satteltasche.« »Wenn das die Wahrheit ist«, sagte Robin, »will ich keinen Penny davon anrühren. Dann will ich euch sogar noch leihen, was ihr etwa braucht. Aber wenn wir mehr als 20 Schilling finden, lasse ich euch nicht eine Kupfermünze, denn ein Mönch sollte kein Geld benötigen.« Als er den angstvollen Blick sah, den der gute Mann seinen Maultieren zuwarf, war ihm klar, dass irgendwo in den Satteltaschen eine beträchtliche Summe Goldes stecken würde. So gab er Little John ein Zeichen, das Gepäck zu durchsuchen. Während dies geschah, ergötzte er sich an dem Mienenspiel des Kellermeisters, der, von Habgier und Furcht gepeinigt, in Todesangst schwebte.
Und weg war das Geld. So kämpft Robin Hood für mehr Gerechtigkeit in der Literatur. Ist das ja immer ein bisschen leichter mit der Umverteilung als in der Realität. Und das wurde mit der Figur Robin Hood auch in aller kulturellen Vielfalt ausgelebt. Noch immer ist die Existenz der realen historischen Figur Robin Hood übrigens nicht belegt. Belegt dagegen ist, das Vermögen ist in Deutschland ungleich verteilt. Und kürzlich belegte das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung darüber hinaus, die Lebensverhältnisse in Deutschland sind auch in anderen Faktoren nicht gleichwertig. Und interessanterweise hängt Zufriedenheit dabei nicht immer mit Geld zusammen. Uli Haug berichtet.
Für Experten ist die Erkenntnis nicht neu. Dort, wo die Kommunen finanzielle Spielräume haben und auch die Menschen gut verdienen, ist auch flächendeckend Teilhabe am gesellschaftlichen Leben möglich. Besonders gut ist deshalb die Lage in Baden-Württemberg, in Teilen Bayerns und im südlichen Hessen. Bei den Großstädten stechen Stuttgart, Frankfurt, Wolfsburg und München hervor, sagt Rainer Klingholz vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung.
Jeder, der in München lebt, weiß, hier ist es nicht so wie in Vorpommern oder in Sachsen-Anhalt. Und umgekehrt wissen das die Menschen in den ländlichen Regionen auch. Und sie sehen das nicht unbedingt als Nachteil, sondern sie sehen auch die Vorteile, die das Leben auf dem Land oder in der Stadt bietet, die die anderen gar nicht haben wollen.
Ost, West, Nord, Süd, Arm, Reich. So einfach lässt sich aus Sicht der Bevölkerungsforscher die Stimmungslage in den einzelnen Regionen nicht analysieren. Denn selbst in einer wirtschaftlich starken Region wie Heilbronn haben die Menschen offenbar Ängste. Beispielsweise, wenn es um die Zukunft der Autoindustrie geht. Studienautor Rainer Klingholz war überrascht.
Dort gibt es sehr hohe Einkommen, deutschlandweit fast die höchsten Einkommen. Dort gibt es keine Arbeitslosigkeit, dort gibt es praktisch keine Kriminalität. Aber über 16% wählen eine populistische Partei. Das heißt, es muss eine Unzufriedenheit geben, die man auf den ersten Blick nicht erklären kann. Und wenn man dann mit den Menschen redet, hört man, dass eine Verunsicherung schon dabei ist.
Auf der anderen Seite gibt es Gegenden, in denen Menschen die Lage positiver einschätzen, als sie tatsächlich ist. Das ist dann oft der Fall, wenn eine Aufbruchstimmung herrscht und die Menschen die Möglichkeit haben, ihre Situation zu verbessern, erklärt Manuel Slupina.
Sie können dafür sorgen, dass vielleicht bestimmte Versorgungslücken wieder geschlossen werden. Und wenn Sie dann auch auf die richtige Unterstützung von der Politik treffen, dann kann das halt auch in diesen Regionen zu einem optimistischen Bild führen.
Für die richtige Unterstützung der Politik wäre aus Sicht der Bevölkerungsforscher ein grundsätzlicher Richtungswechsel nötig. Das Ziel, bundesweit gleichwertige Lebensverhältnisse schaffen zu wollen, sollte aufgegeben werden, da letztlich sowieso niemand weiß, was das eigentlich heißt. Stattdessen sollte der Staat flächendeckend eine standardisierte Grundversorgung mit Wasser, Strom, Schulen und vor allem guten Internetverbindungen bereitstellen.
Die Ungleichheit der Lebensbedingungen macht sich nicht nur an Vermögen fest. Uli Haug über die Studie des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung zu ungleichwertigen Lebensverhältnissen in verschiedenen Teilen Deutschlands. Gleichwertige Lebensbedingungen schaffen, das sollte die Bundesregierung als Ziel aufgeben, sagen die Forscher. Lebenszufriedenheit hängt von vielen unterschiedlichen Faktoren ab. Aber eine gute Grundversorgung brauchen alle. Bei einem Faktor des Ungleichgewichts steht Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern ganz prominent da. Deutschland hat die größte Ungleichheit bei Vermögen innerhalb der Eurozone. Das ist jetzt in der Diskussion über die Vermögenssteuer immer wieder zu hören und auch in dieser Sendung. Wir haben jetzt schon in den anderen Gesprächen gehört, dass nicht davon auszugehen ist, dass diese allein mit einer Vermögenssteuer zu beheben wäre. Professor Sebastian Dulin, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung IMK. Guten Tag.
Guten Abend.
Also, Herr Dolin, doch ganz aufgeben, gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen, auch die Vermögenssteuer lassen und sich lieber an Ronald Reagan orientieren. Der sprach vom Trickle-Down. Macht die Reichen reicher, das ist gut fürs ganze Land?
Man muss ja sagen, dass das, was Ronald Reagan sich damals vorgestellt hat, auch in den USA nicht geklappt hat. Also wenn man sich anguckt, was nach den Jahren der Reagan-Regierung dort passiert ist, da sind die Armen ärmer und die Reichen reicher geworden. Und ich glaube, das ist kein Rezept, um eine glücklichere Gesellschaft hinzubekommen. Auch das Ziel der gleichwertigen Lebensverhältnisse aufzugeben, halte ich für falsch. Gleichwertige Lebensverhältnisse bedeutet ja nicht, dass überall die gleichen Lebensverhältnisse sind. Aber zu sagen, das erreichen wir jetzt nicht, das geben wir gleich auf, das ist ja so, wie wenn ich stark übergewichtig bin und mir vornehme, 20 Kilo abzunehmen und dann feststelle, dass ich vielleicht doch nur 15 abgenommen habe, dass ich beim nächsten Mal sage, naja, dann lasse ich es vielleicht lieber gleich ganz sein mit dem Versuch abzunehmen. Also das Ziel ist meiner Meinung nach weiter gut. Ob man jetzt die Vermögenssteuer dazu braucht oder andere Finanzierungsquellen, das sei ja dahingestellt. Das ist ja eine ganz andere Debatte noch einmal.
Ja, das haben wir vorhin auch im Gespräch mit Herrn Fratscher gehört, dass es sicher nicht durch eine Vermögenssteuer zu schaffen ist, die nur auf Finanzvermögen erhoben wird, sondern man muss tatsächlich sich das Modell und die Ausgestaltung genauer anschauen. Sonst könnte es sogar zu mehr Ungerechtigkeiten oder eben auch zu Belastung von Unternehmen führen. Welche Ausgestaltung und welche flankierenden Maßnahmen favorisieren denn Sie?
Also ich glaube, man muss sich die Frage stellen, wie man am besten die Einnahmen für den Staat generiert. Und da kann man sich jetzt streiten, ob die Vermögenssteuer das Beste ist oder ob ich nicht besser eine hohe Einkommensteuer für die sehr Reichen und eine sehr hohe Erbschaftssteuer einführen möchte. Die hohe Erbschaftssteuer hätte gegenüber einer Vermögenssteuer den Vorteil, dass ich die Daten nicht so oft erheben muss. Ich muss nicht jedes Jahr bewerten, wie viel nun Häuser und Aktienpakete und so weiter wert sind. Also da hätte ich eine gewisse Präferenz für eine höhere Erbschaftssteuer statt einer Vermögenssteuer. Wenn man die Vermögenssteuer dann macht, dann müsste man sie so gestalten, dass die Ausweichmöglichkeiten möglichst gering sind. Also ich würde mir da vorstellen, dass man sagt, alles fließt ein. Alle Vermögenstitel oder alle Vermögensarten, aber die Steuer gilt für alle Deutschen weltweit und man besteuert eben auch Auslandsvermögen.
Damit weil dann, Kapitalflucht verhindert wird.
Genau, das Ziel wäre hier eben Kapitalflucht zu verhindern, weil dann bleibt dem Steuerpflichtigen nur noch übrig, seine deutsche Staatsbürgerschaft abzugeben und da sind wahrscheinlich viele, die würden erstmal zweimal nachdenken, bevor sie das tun.
Der Spitzensteuersatz war ja auch schon mal höher als im Moment. Ist das für Sie auch ein Hebel, an dem man ansetzen kann?
Ganz sicher glaube ich, dass ein höherer Spitzensteuersatz ein Element auch einer sinnvollen gesamten Steuerreform sein könnte. Ich glaube, wir haben heutzutage das Problem in Deutschland, dass gerade die mittleren und niedrigen Einkommen tendenziell zu stark belastet werden, weil die durch Sozialabgaben und Steuern belastet werden.
Auch gar nicht mehr sparen können.
Dann auch deshalb nicht mehr sparen können und dass aber die Reichen und Superreichen eigentlich relativ gut davon kommen. Und in diesem Kontext muss man ja, glaube ich, auch die Forderung nach der Vermögenssteuer sehen, dass das Gefühl ist, dass dort ein bestimmter Teil der Bevölkerung sich nicht ausreichend an der Finanzierung des Gemeinwesens beteiligt.
Jetzt gibt es natürlich noch andere Steuern, die gefordert werden. Die Grünen zum Beispiel fordern eine Finanztransaktionssteuer oder eine Digitalsteuer. Müssen wir denn eigentlich nur über Steuern nachdenken, noch mehr Steuern? Oder geht es nicht, wenn man über Ungerechtigkeiten spricht, einfach auch um ganz andere Dinge, wie zum Beispiel eine Mietpreisbremse, also auch einfach das Leben wieder lebbar zu machen?
Ich glaube, bei all diesen Eingriffen und auch bei all den Steuern muss man sich überlegen, wie kann ich das Ziel erreichen mit möglichst wenig Nebenwirkungen. Und manche der Steuern bringen relativ wenig Einnahmen, sind sehr aufwendig zu erheben. Und es ist nicht ganz klar, wer am Ende sie tragen muss. Das kommt bei der Finanztransaktionssteuer zum Beispiel da in der Debatte dabei zum Vorschein, wenn gefragt wird, müssen nicht vielleicht Kleinanleger am Ende diese Steuer tragen. Und wenn die so ausgestaltet wird, dass das passiert, ist es sicherlich falsch. Auch bei der Mietpreisbremse oder beim Mietendeckel muss man sich eben überlegen, wie weit ist es richtig, dort beim Preis einzugreifen, was hilft noch den Mietern und was führt dazu, dass am Ende keine neuen Wohnungen gebaut werden und keine Wohnungen mehr renoviert werden, was dann am Ende den Mietern schadet.
Jetzt wurde ja gerade heute ein Milliardenüberschuss in den Staatskassen vermeldet. Bund, Länder, Gemeinden und Sozialkassen haben von der Beschäftigungsentwicklung profitiert. Wir sprechen jetzt die ganze Zeit über neue Steuern, die vielleicht kommen müssten. Wozu braucht man neue Steuern, wenn die Kassen so voll sind?
Man muss sich zwei Dinge klar machen. Erstens war die deutsche Konjunktur an ihrem absoluten Höhepunkt im ersten Halbjahr dieses Jahres. Wir hatten noch nie so wenig Arbeitslosigkeit oder zumindest in den letzten Jahrzehnten niemals so wenig Arbeitslosigkeit und wir hatten nie ein so hohes Bruttoinlandsprodukt. Alle Frühindikatoren deuten aber darauf hin, dass wir jetzt eher in einen Abschwung kommen und das heißt, die Wirtschaftsleistung wird etwas tendenziell langsamer wachsen oder sogar schrumpfen. Leute werden arbeitslos werden und das bedeutet, der Staat braucht wieder mehr Geld als Arbeitslosenunterstützung, aber wird auch weniger Steuern und Abgaben einnehmen. Da kann ein solcher Überschuss, wie wir ihn jetzt sehen, ganz schnell wieder verschwinden. Und der zweite Punkt ist, dass wir massive Mängel in der öffentlichen Infrastruktur haben und dafür Geld brauchen, um dort zu investieren. Und wenn diese Überschüsse jetzt schnell wieder verschwinden, ist eben dieses Geld für die Investitionen nicht mehr da. Und da muss man sich dann überlegen, wie man das besser finanziert. Und da wir die Schuldenbremse im Grundgesetz haben, die uns Kreditaufnahme weitgehend verbietet, müssen wir eben über neue Steuern nachdenken.
Wir müssen über neue Steuern nachdenken. Vor allen Dingen im Fokus in der Debatte ist im Moment eben die Vermögenssteuer. Jetzt hat Marcel Fratscher, der DIW-Chef, vorhin seine Sorge geäußert, dass eine Neiddebatte entbrennt. Fürchten Sie die auch?
Na, ich finde den Begriff der Neiddebatte nicht besonders passend hier, sondern wir haben ja tatsächlich das Problem, dass wir einige Hochvermögenshaushalte haben, die mit ihrem Geld die Politik beeinflussen, die Netzwerke schaffen, wo sich die Mitglieder dieser Schicht gegenseitig die Positionen in der Wirtschaft und Unternehmen zuschanzen und die mit ihrem Geld und ihrem Vermögen ihren Kindern Chancen schaffen, die die breite Bevölkerung überhaupt gar nicht hätte. Und diese Kinder müssen dann im Grunde gar nicht mehr über Leistung mit dem Rest der Gesellschaft konkurrieren, sondern sie werden quasi ins gemachte Nest gesetzt. Und das empfinden Menschen als ungerecht. Und ich denke, das kann man auch ganz objektiv als ungerecht ansehen. Und das hat nicht so viel mit Neid zu tun.
Eine vernünftige Vermögenssteuer kann mit anderen Änderungen des Steuersystems zusammen gegen Ungerechtigkeit helfen, sagt Professor Sebastian Dulin, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung. Besten Dank. Da loben wir uns doch Robin Hood, der Kampf für die Gerechtigkeit ohne Steuersystem.
Robin Hood, sagte der König nachdenklich, ich habe diesen Namen schon früher gehört, doch er wurde nur leise geflüstert. Und was sagte euch dieses Geflüster, Sire? Der König blickte von dem mit der Hakennase zu dem mit der Narbe auf der Wange und gewann den Eindruck, dass der Ritter mit der Narbe das sehr viel ehrlichere Gesicht hatte. Ich habe sonderbare Dinge gehört, dass die Autorität des Königs missachtet wurde, dass Männer dem Galgen entrissen wurden, Geschichten von kühnen Raubzügen und Überfällen auf reiche Herrensitze, von wiedergutgemachtem Unrecht und von großer Güte gegenüber den Armen. Sagt mir, Sir Ranulf, und auch ihr, Sir Hugh de Staunton, sind diese Geschichten wahr? Nur allzu wahr, knurrte Sir Ranulf. Der Schurke besitzt größere Unverfrorenheit als alle Geächteten, von denen ich je gehört habe, und sein bloßer Name verbreitet Schrecken im ganzen Norden. »Doch nur bei denen, die es verdienen«, sagte Sir Hugh sehr leise, so leise, dass der König so tat, als habe er es nicht gehört. »Sagt mir, Sir Ranulf, ist es wahr, dass er euch letztes Jahr 300 Pfund raubte?« »Ja, verflucht sei er«, erwiderte der hakennasige Ritter, »und wenn ich diesen Schurken je zu fassen bekomme.« »Das werdet ihr nie«, sagte Sir Hugh. »Mir täte es leid, wenn er gefasst würde.« Der König wandte sich zu ihm. »Vielleicht seid ihr nie durch ihn zu Schaden gekommen?« »Er hat mir nie etwas angetan, Sir, weil ich nicht übermäßig reich bin und weil meine Leibeigenen gut genährt und zufrieden sind.« »So ist das andere wahr, Sir Hugh, dass er Unrecht wieder gut macht und den Armen Wohltaten erweist? Mir scheint, ich möchte diesen Robin Hood sehr gerne kennenlernen. Sagt mir, wo kann ich ihn finden?«
Und das war der Tag für heute. Reiches Deutschland, brauchen wir eine Vermögenssteuer? Die Vermögenssteuer kommt jedenfalls als Thema in der Verteilungsdiskussion wieder. Das hat die SPD schon heute bewirkt. Ob sie Einzug ins Wahlprogramm für die Bundestagswahl 2021 hält, das wird sich im Dezember entscheiden. Und damit sie dann irgendwann eingeführt werden könnte, müsste die SPD erst einmal aus ihrem Tief herauskommen. Viel könnte, müsste. In kürzeren Zeiträumen gedacht, ist interessant zu beobachten, ob allein die Diskussion schon etwas bewegt, zum Beispiel in Brandenburg und Sachsen am Sonntag bei den Landtagswahlen. Wenn Sie unsere Sendung noch einmal nachhören möchten, dann können Sie das jederzeit ohne Könnte und Müsste unter hr2.de oder in der ARD-Audiothek Der Tag HR2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.